Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Termin ist gesetzt. Am Vormittag eines jeden 27. Januar wird im Deutschen Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. An dem Tag, an dem 1945 sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz erreicht und befreit haben. Den 27. Januar hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2005 zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt. Da war er seit 9 Jahren bereits nationaler Gedenktag in Deutschland. Und somit Reden, Musik und Schweigen, Kranzniederlegungen, mahnende Worte und Appelle, sichtbare Zeichen und Aktionen im Netz und an historischen Orten auch heute wieder am 27. Januar 2022. Im Bundestag sprach am Vormittag die 87-jährige Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher und Israels Parlamentspräsident Mickey Levy. Zum Ende seiner Rede schlug er das Originalgebetbuch eines deutschen Jungen auf, der den Holocaust nicht überlebt hat. Levy rezitierte das Kaddisch, das jüdische Gebet, das stellvertretend für die Verstorbenen gesprochen wird.
וימליך מלכותי, ויצמח פה קנה, ויקרב משיחי, בחיי חון וביומחון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואימו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן. תודה רבה.
Und er schlägt das Buch zu. Mickey Levy, Präsident der Knesset, heute bei der Feierstunde am Holocaust-Gedenktag. Mit dem Gedenken, dem Erinnern und Vergessen, mit Erinnerungskultur und Gedächtnisgeschichte beschäftigt sich seit langem die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. 2018 wurde sie gemeinsam mit ihrem Mann Jan ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Gedenkstunde im Bundestag hat Tradition, ist zum Ritual geworden. Frau Aßmann, ist das nicht das Gegenteil von lebendigem Gedenken, von einer zeitgemäßen Art des Erinnerns?
Ich glaube, das ist ein ganz tief sitzendes Missverständnis, was immer wiederholt wird. Das Ritual ist Teil des Gedenkens und es kann sogar auch der Kern des Gedenkens sein, wie wir gerade eben bei diesen unglaublich ergreifenden Worten des Kaddischgebets gehört haben. Der Kern ist, dass es Worte sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und in diesem Fall auch noch ein Gebet, das der Toten gedenkt. Und so vieler Toten auf einmal, da bricht tatsächlich dann auch die Stimme weg. Und insofern hat Ritual einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert im Gedenken selbst. Und das ist etwas, an das wir heute ganz deutlich erinnert wurden.
Aber besteht nicht beim Ritual auch immer die Gefahr der Erstarrung? Immer der gleiche Ablauf, eine Rede, ein Musikstück, noch eine Rede, Applaus und dann Abtritt?
Ja, wir haben ja gemerkt, dass es mehrere Sprachen des Gedenkens gibt, die heute hier zusammenkamen. Also die erste Stimme war die der persönlichen Erinnerung, die auch aus dem Körper herauskommt und auch von den Affekten immer wieder unterbrochen wurde. Also wir haben beigewohnt, dass Erinnern nichts Kognitives ist, sondern da ist der ganze Mensch involviert. Und das junge Mädchen steht plötzlich auch noch einmal mit ihren Gefühlen vor uns, wenn sie über ihre Puppe Marlene spricht. Das ist eine ganz andere Sprache. Und dann gibt es natürlich die Sprache der Politik. Die haben wir auch gehört. Aber diese drei Sprachen, das Gebet, die persönliche Erinnerung und die Politik, zeigen zusammengenommen, wie komplex und vielstimmig die Erinnerung ist.
Ja, und dann ist da auch noch der Gegenstand, nämlich Mickey Levy hat dieses Gebetbuch mitgebracht, ein Gebetbuch, das ein Junge in Deutschland 1938 zu seiner Bar Mitzwa geschenkt bekommen hat, der aber sein Leben eben nicht leben durfte. Ist das also auch eine richtige Geste im Sinne einer gelungenen Erinnerungskultur, nämlich ein Schicksal greifbar zu machen anhand eines Gegenstandes?
Ja, unbedingt. Anhand eines Gegenstandes, der ja auch der Vernichtung ausgesetzt war, dem Vernichtungswillen. Es ging ja nicht nur um den Mord an Millionen von Menschen, sondern ihre ganze Kultur und Religion sollte unwiederbringlich verschwinden.
Hat so ein Gedenktag, denn jedes Jahr am 27. Januar findet so eine Feierstunde statt im Parlament, hat so ein Gedenktag auch womöglich etwas unfreiwillig Entlastendes eigentlich? Also nach dem Motto, wir erinnern ganz intensiv am 27. Januar. Das nimmt uns vielleicht in gewisser Weise auch ein Stück weit die Pflicht für das restliche Jahr?
Das ist immer genau so bei Festen, die einmal im Jahr wiederkehren. Weihnachten, da konzentriert man sich auch nur einmal im Jahr auf diese Geschichten und singt diese Lieder. Aber in diesem Fall ist das ja auch nicht der einzige Gedenktag. Wir haben ja auch noch den 9. November. Und ich finde sehr interessant, wie sich das, ohne dass es einer wirklichen Regie bedurfte, die dahinter stand, wie sich das verteilt. Auf der einen Seite in Berlin das offizielle Gedenken, das der Staat organisiert, diese Gedenkstunde, und auf der anderen Seite das, was in den Städten, in den Kommunen vor Ort passiert und wo das Erinnern lokal wird und wirklich die Spuren der Geschichten, wo sie sich ereignet haben, wieder aufgesucht werden.
Jetzt haben Sie den 9. November angesprochen, heute eben der 27. Januar. Das sind zwei ganz präsente, ganz prominente Gedenktage. Besteht aber nicht auch die Gefahr, dass andere Termine, die Anlass zur Auseinandersetzung mit der Geschichte bieten würden, dass die hinten überfallen? Der 8. Mai zum Beispiel, der Tag des Kriegsendes.
Ja, zunächst einmal haben wir ja gesehen, dass der 20. Januar jetzt erst nach 80 Jahren eine so starke Wiedervergegenwärtigung erfahren hat, also die Wannsee-Konferenz, und er ist ja jetzt auch durch UNO-Beschluss mit zu einem Gedenktag erhoben worden. Also die Gedenktage vermehren sich gerade noch. Aber der 8. Mai ist ein ganz wichtiger Tag, und das ist sehr schade, dass der runtergerutscht ist und immer nur noch im Turnus von 5 oder 10 Jahren Berücksichtigung findet. Die Esther Bejarano, auch Holocaust-Überlebende, die ja kürzlich erst gestorben ist, der war das ein großes Anliegen, dass dieser Tag der Befreiung dazukommt, weil das nämlich ein Tag wäre, an dem man auch wirklich feiern könnte und eine Stimmung auch der Freude und des Miteinanderfeierns von etwas, was gelungen ist, begehen könnte.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sagte gestern bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Brandenburg, es gebe kein Ende der Verantwortung. Damit reagiert er auf Stimmen von rechts, die genau das nämlich fordern. Frau Aßmann, welche Rolle spielt die Schuld der Täter heute noch?
Ja, also die Schuld steht im Zentrum, aber nicht alleine. Denn die Schuld, und das sind die Worte, die die Überlebenden, die in die Schulen gehen, ja immer ihren Klassen gesagt haben, ihr seid nicht schuldig für das, was geschehen ist, aber ihr tragt Verantwortung dafür, dass es sich nicht wiederholt. Also auf den Genozid kann ein Nemozid folgen, ein Gedächtnismord. Und der muss weiterhin verhindert werden. Und im Erinnern an diese Tat liegt ja ein Schrecken. Aber es ist auch ein Schrecken, der uns wach hält und diese Erinnerung auch weitergeben lässt an weitere Generationen, die auch nicht unmittelbar was mit dieser Geschichte zu tun haben.
Stichwort Erinnerung. Das Holocaust-Gedenken ist zum Inhalt einer neuen Erinnerungskonkurrenzdiskussion geworden, wenn ich das mal so formulieren darf. Im sogenannten zweiten Historikerstreit geht es um die Frage, ob man der dunklen Kapitel der Kolonialismusgeschichte überhaupt gebührend gedenken kann, wenn das Gedenkthema Nummer 1 immer und immer wieder die Verbrechen des Nationalsozialismus sind. Leider Aßmann, wie positionieren Sie sich in dieser Debatte?
Ja, eigentlich ganz einfach. Für mich ist es selbstverständlich, dass diese Kernerinnerung des Holocaust, die ja mühsam genug aufgebaut wurde mit einem langsamen Crescendo und jetzt auch gerade wieder in einer Krise steht, wo die bevorstehende Abwesenheit der Zeitzeugen etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen. Also, dass diese Erinnerung fest im Zentrum unserer deutschen Identität steht. Aber ich sehe darin in keiner Weise eine Ausschlussfunktion, dass man nicht sich im Sinne dieser Erinnerung auch anderer Verbrechen in der eigenen Geschichte annehmen kann, deren Opfer noch nicht genügend gewürdigt sind und deren Täter auch noch nicht benannt sind. Also im Gegenteil, gerade im Lichte dieser Erfahrung sehe ich das eher als eine Fortsetzung dieses Erinnerungsprojekts und in keiner Weise als eine Konkurrenz.
Wir haben Anfang der Woche hier in Kultur heute über eine Untersuchung der Arolsen Archives gesprochen, die den Bezug der sogenannten Generation Z, das sind also so die ungefähr ab 2000 Geborenen, zur NS-Geschichte erforscht hat. Und eine Erkenntnis dieser Studie war, dass die jüngere Generation bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit häufig einen Bezug zu ihrer persönlichen Alltagswirklichkeit suchen. Und könnte man fast zynisch sagen, an Antisemitismus, an Rassismus und rechtem Gedankengut mangelt es uns heute nicht. Also nochmal zynisch nachgefragt, beste Voraussetzung also für eine intensive Beschäftigung auch noch in Zukunft?
Genau in diesem Sinne. Und ich würde sogar auch sagen, dass Herr Levy das auch angesprochen hat. Er sprach ja von der Vision für die Zukunft. Und da hat er angesprochen, dass es die Werte der Demokratie sind, die wir schützen, indem wir dieses Erinnerungsbündnis aufgebaut haben. Ein einzigartiges, wo sich nämlich eine Nation im Falle von Deutschland einer Verbrechensgeschichte erinnert, um eine bessere Zukunft zu schaffen und auch ebenso etwas wie eine Umwertung der Werte zu erreichen. Wir haben ja unsere Werte nicht durch die Französische Revolution gewonnen. Wir mussten sie uns durch ein Kapitalverbrechen erobern. Und diese Erinnerung ist dann wiederum die Möglichkeit, eben diese Demokratiewerte der Toleranz, der Freiheit und Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft zu verankern für die nächste Generation.
Ich möchte noch mal eine zweite Studie zitieren. Der Jüdische Weltkongress hat nämlich eine vorgelegt, die unter anderem zum Ergebnis hat, dass das Wissen der Deutschen über den Holocaust abnimmt. 60% können nicht korrekt sagen, dass 6 Millionen Juden im Holocaust ermordet worden sind. So ein Ergebnis dieser Studie. Frau Aßmann, wie wichtig ist Faktenwissen? Wie wichtig ist es, dass man genau diese Zahl parat hat?
Ja, das Faktenwissen ist umso wichtiger, je mehr Desinformation grassiert. Auf der einen Seite in den sozialen Medien und im Internet, aber auch in dem Sinne, dass sich die nachfolgenden jüngeren Generationen auch noch für diese Ereignisse interessieren und einen Bezug zu ihnen herstellen können. Und das kann auf der einen Seite über die Schule geschehen und das kann in diesem Lande natürlich auch durch die vielen Spuren dieser Geschichte geschehen, die ja überall noch greifen. Sind. Man kann sich in jeder deutschen Stadt orientieren und diese Geschichtsschicht aufsuchen. Also ich glaube, der Schlüssel dafür ist, dass die Überzeugung, dass diese Geschichte noch etwas mit mir zu tun hat. Wenn man diese Information, es ist ja nicht nur eine Information, sondern wenn man diese Verbindung, diese Relevanz, die Bedeutung des Ereignisses für die Menschen herstellt, dann bleibt sie lebendig.
Dann bleibt sie lebendig und zwar nicht nur am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag. Das war die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Auch dieses Gespräch können Sie nachhören oder weiterempfehlen, denn Sie finden es in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App.